Herzlich willkommen zum Podcast zur Woche der Informatik. Die Woche der Informatik hat am 19. September begonnen. Bis zum 28. September finden in ganz Österreich eine Vielzahl an Veranstaltungen statt. Details zum Programm finden Sie auf der Webseite der Österreichischen Computergesellschaft unter www.ocg.at. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Schatten vom Institut für Softwaretechnik der TU Wien. In dieser Episode runden wir die Berichterstattung von der VLDB, der Wireless Startup Basis 2007 in Wien ab. Die letzten beiden Berichte von der VLDB waren englischsprachige Interviews. In diesem German Table, also einer Diskussion unter deutschsprachigen Experten, fassen wir nochmals die wesentlichen Ereignisse der Konferenz zusammen. Für diese abschließende Diskussion konnten wir Frau Professor Kappel von der TU Wien als Moderatorin gewinnen. Die Gesprächspartner waren Herr Professor Wolfgang Klaas von der Universität Wien, Herr Professor Klaus Dietrich, Universität Zürich in der Schweiz, Herr Professor Weikum vom Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken, Deutschland, Herr Professor Johannes Gerke von der Cornell University in den USA sowie Herr Professor Erich Neuhold von der Universität Wien.
Herr Professor Wolfgang Glas, Sie sind General Chair der VLDB 2007, der Very Large Database Conference. Warum wurde die Konferenz nach Österreich geholt? Was ist die Bedeutung der VLDB?
Ja, grundsätzlich ist es immer interessant, an einer Universität wie der Universität Wien eine derartig große, international wichtige Konferenz ausrichten zu können. Und wir haben ja mit einer Besucherzahl von 600 bis 700 Leuten doch sehr viele international renommierte Wissenschaftler hier zu Gast. Glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, sind es 35 Länder, die hier bei uns hier für eine Woche zu Gast sind. Wir haben sehr interessante Persönlichkeiten hier, die ihre Keynotes gegeben haben. Den Herrn Vogels von Amazon beispielsweise oder den Herrn Professor Brewer von der University of California in Berkeley oder bekannte Persönlichkeiten wie Mike Stonebreaker, der als Pionier im Datenbanksystembereich gilt, oder auch den Dr. Brody von Verizon. Alles Wissenschaftler, Persönlichkeiten, die über viele Jahre Erfahrung in diesem Bereich haben, und in dem Sinne ist das sicherlich eine sehr interessante Veranstaltung, die wir hier an der Universität Wien ausrichten konnten.
Danke. Johannes Gerke, Professor an der renommierten Cornell University in den USA. Sie sind Program Chair der VLDB 2007. Was sind die Highlights, die wichtigsten Forschungsthemen, in denen heute in diesem Bereich gearbeitet wird?
Yeah, so the VLDB conference is about database management. Database management is really about managing very large amounts of data. And whenever we go on the internet today, we're interacting with a system that manages huge amounts of data. We're talking about Google, Flickr, Facebook. Behind all of these systems, there are more or less database systems. And the breadth of the VLDB conference also shows that database systems are not any more stuffy, old sort of processing systems for employees and departments, but now really are behind every website that we all interact with. And so the breadth of the topics goes from XML or data stream database systems, or things like data privacy, where the issue is how can we keep data secrets from intruders, as well as how can we publish data without learning to whose identity this data belongs, with the goal, for example, to benefit medical research. So you can see that the VLDB conference actually really spans a very wide range of topics, and it sort of, that also is reflected in the breadth and dynamics of the community.
Thank you. Gerhard Weikum, wissenschaftlicher Direktor am Max-Planck-Institut in Saarbrücken. Letztes Jahr war das Jahr der Informatik in Deutschland. Wir haben gerade von Flickr, Google gehört. Das sind alles Entwicklungen, die in Nordamerika groß geworden sind. Wie reagiert Deutschland auf die Entwicklung, dass die Produkte in erster Linie und hauptsächlich aus Nordamerika kommen?
Also die amerikanische Dominanz beobachten wir in den Bereichen Datenbanksysteme der klassischen Prägungen, das Datenmanagement in großen Unternehmen für Buchhaltung, Personalmanagement, diese Dinge. Das ist, die großen führenden Firmen sind aus den USA. Wir beobachten es auch noch im Bereich Suchmaschinen, aber es gibt natürlich auch viele Bereiche, in denen Europa führend ist. Und in den anderen Bereichen, über die wir eben gesprochen haben, versuchen wir eben auch Akzente entgegenzusetzen. Also im Suchmaschinenbereich beispielsweise gibt es zwei große europäische Initiativen, Quero in Frankreich und Theseus in Deutschland. Das sind sehr stark geförderte Projekte, die über mehrere Jahre laufen werden, mit wissenschaftlichen wie auch führenden Industriepartnern. Es gibt sehr vieles an Projekten der Europäischen Union in diesem Bereich Datenmanagement. Und dann gibt es eben auch die Bereiche, in denen Europa sich überhaupt nicht verstecken muss, im Bereich eingebettete Systeme, wo es auch Datenmanagement gibt, aber dann eben auch Echtzeitsteuerung, Reaktion auf unerwartete Ereignisse, wenn etwa Sensoren in einem Fahrzeug auf einmal bei der Nachtfahrt ein Hirsch erspähen und das Auto muss automatisch bremsen, Ausweichmanöver machen, nachfahrende Autos informieren. All das braucht auch Informatik und da ist Europa sehr stark in diesen Bereichen, stärker als USA.
Was ich daraus heraushöre, ist, Informatik ist überall drinnen, so eine Form eines Universal Science. Ich begrüße auch Klaus Dietrich von der Universität Zürich, Leiter des Instituts für Informatik und führender Datenbanker. Wie reagieren die Schweiz und konkret auch Sie an der Universität Zürich auf die neuen Herausforderungen, die die Informatik in den verschiedensten Anwendungsgebieten hat?
Und wir sind ja in der Schweiz, ähnlich wie vielleicht in Österreich, ein relativ kleines Land mit relativ wenigen Universitäten im Vergleich zu Deutschland oder gar mit Amerika. Aber wir sind in der Schweiz traditionell eine starke Anwendernation von Informatikmitteln und von Datenbanken. Selbstverständlich denken Sie an unsere großen Banken, an unsere großen Versicherungen. Und in dieser Hinsicht konzentrieren wir uns relativ stark auf anwendungsorientierte Forschung. Auch da gibt es sehr viel zu tun, nicht nur im Bereich Datenbankmaschinen und Software selber zu bauen, sondern sie dann auch zielgerichtet anzuwenden. Und deshalb haben wir auch den Zug beschritten, den Deutschland letztes Jahr hatte mit dem Jahr der Informatik, den Sie in Österreich jetzt haben mit Ihrer Woche der Informatik. Auch in der Schweiz wird es das nächstes Jahr geben. Und unser Schwerpunkt wird dann sein, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die Informatik in der ganzen Gesellschaft heute ist und dass die Informatik insbesondere ein sehr zukunftsträchtiges Gebiet für unsere jungen Leute ist, wenn es um die Berufswahl geht.
Berufswahl ist ein ganz wichtiges Stichwort für uns. Die Informatik weltweit ist einerseits in den verschiedensten, in sehr vielen Anwendungsgebieten drinnen. Gleichzeitig, wenn wir die Stimme der Wirtschaft hören, hören wir, dass wir zu wenig Absolventen an den Universitäten unter Anführungszeichen produzieren. Erich Neuhold, Professor der Universität Wien, hat jahrelange Erfahrung in der Ausbildung sowohl im nordamerikanischen als auch im europäischen Kontext. Herr Neuhold, was können Sie uns empfehlen, wie wir mehr Jugend für die Informatik, für ein Studium der Informatik mobilisieren können?
Also ich glaube einfach, Informatik ist ein faszinierendes Gebiet und wir haben von den anderen Rednern ja auch schon gehört, dass sich das ganze Gebiet in Umschwung befindet und ich selbst habe durch meine langen Erfahrungen, ist auch klar, dass ich schon Enkelkinder habe und die beschäftigen sich mit diesen neuen Dingen, wie die wir gerade angesprochen haben, YouTube und Wikis und so weiter. Und sie erkennen auch, dass darunter eine wichtige Technologie liegt. Und diese wichtige Technologie weiterzuentwickeln und eben in diese Anwendungen hineinzubringen und die Anwendungen immer noch besser zu machen, das ist eigentlich die Aufgabe der Informatik. Und die Informatik an den Universitäten und auch an den Gymnasien hat das auch erkannt. Und wir sind ja, wie wahrscheinlich alle wissen, in einem starken Umbruch des Studiums überhaupt, also die Einführung des Bachelor- und Masterstudiums, die soll ja dazu führen, dass man eben auch flexibler auf diese Anforderungen aus dieser schnell ständig sich ändernden Umwelt reagieren kann. Also ich weiß eben vor gar nicht wenigen Jahren all die Dinge, die ich gerade vorher genannt habe, gar nicht gegeben hat. Und daher muss ich die Ausbildung anpassen, sie braucht eine solide Grundlage und muss auf dieser Grundlage aufbauen und eben dann zum Beispiel eben in die Medizin oder in die Biotechnologie hineingehen. Aber Informatiker werden überall dort gebraucht werden. Und daher würde ich sagen, ich selbst habe in die Informatik hinein gewechselt, kann aber jeden anderen nur empfehlen, das gleich von vornherein zu studieren.
I could make one additional remark about this. I think computer science has two aspects that I think are really very interesting about it as a science and also as a discipline in general. The first one is that with anything that you do, you can have huge impact. Let's just look at the history of Facebook. It was started in February 2004 and now has 39 million users. And I mean, many of the recent Web 2.0 startups have similar numbers. The other thing is that in computer science, or if you have computer science background, you can be immensely creative. I mean, there are very few sciences where with, you know, after 3 or 4 years of college, you can go out and you can design computer games. And if you sort of look at the boundaries, for example, in computer games between the designer and the program and actually the user, this boundary is also shrinking. In computer games, for example, you can now mod the game, which actually means that you as the player, you don't have to be anymore only Luke Skywalker, but you can actually now be George Lucas and design part of the game. And this is again through, you know, ideas from computer science and algorithmic thinking computer science that's now being pushed towards the boundary of the players in computer science.
Ich glaube, was Johannes Gerke gesagt hat, muss noch in einem Punkt betont werden, um einen Vorteil entgegenzuwirken. Informatiker sind keine Menschen, die den ganzen Tag allein und ohne soziale Bindungen hinter dem PC sitzen, sondern Informatik hat ungemein viel mit Menschen zu tun, mit Kooperation unter den Informatikern und noch viel wichtiger mit den späteren Nutzern unserer Systeme. Und das spielt gerade in solchen Anwendungen, die Herr Gerke gerade genannt hat, eine immense Rolle.
One last point that even in other sciences, computational thinking has really made a big difference. For example, let's talk about the social sciences, which is something that you don't think of in association with computer science. In social sciences previously, they went to a village and lived inside that village to try to understand social connections between people. Now, everything that we do on the web leaves digital trails, which means now for sociologists, they now suddenly have orders of magnitude more data available. And now to analyze this data, you need very different ways of thinking about data analysis, which again brings back computational thinking into the social sciences.
Es wurde angesprochen, dass sich die Ausbildung ändern muss von einem einerseits eher sehr theoretisch lastigen Studium zu einem Studium, das sehr wohl in die verschiedenen Anwendungsgebiete hineingeht. Herr Professor Glas von der Universität Wien, wie hat darauf die Universität Wien mit ihren Studienplänen reagiert?
Ja, wir haben an der Universität Wien eine sozusagen massive Anstrengung unternommen, unsere Studien auch in dieser Hinsicht entsprechend anzupassen. Zum einen bekommen unsere Studierenden eine fundierte, breite Informatikausbildung im Rahmen eines entsprechenden Bachelorstudiums, können dort aber bereits schwerpunktartig sich vertiefen im Bereich Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik, Medizininformatik und Scientific Computing. Und aufbauend auf diesem sehr breiten Fundament sind die Studierenden dann in der Lage, in einen entsprechenden Master zu wechseln, also fortzufahren. Dort gibt es eben auch das entsprechende passende Angebot dann von der Bioinformatik, Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik, Scientific Computing bis hin sogar zur Medizininformatik, die wir dann allerdings in Kooperation mit der Medizinischen Universität machen. Und der Schlüssel, glaube ich, liegt im interdisziplinären Ansatz dieser Studien. Genau mit der Absicht ausgestattet, ja, diese verschiedensten Anwendungsbereiche, die wir vorher auch in den einzelnen Beiträgen schon gehört haben, sind ganz wesentlich, sind auch entsprechende Berufsfelder für zukünftige Informatiker und daher auch die entsprechende Anpassung im Studienbereich.
Gerhard Weikum als wissenschaftlicher Direktor eines sehr renommierten Forschungsinstituts. Woher rekrutieren Sie den Nachwuchs für Ihre wissenschaftlichen Arbeiten?
Deutschland ist ein Land mit Nachwuchsmangel. Man mag es glauben oder nicht, aber wir produzieren zu wenig Kinder und eben die technischen Disziplinen, wie eben auch Informatik, sind nicht so beliebt wie andere Fächer. Wir werben in Deutschland, wir sind auch durchaus erfolgreich, aber der Bedarf ist so stark gewachsen durch all diese spannenden Anwendungsfelder. Wir arbeiten sehr weit auch international. Also wir haben auch international geprägte Doktorandenausbildungsgänge vor allen Dingen, die aber eine Vorbereitungsphase haben, also auch einen Masterabschluss ermöglichen. Wir werben international und wir bieten alles auf Englisch an, um Leuten eben die Sprachbarriere so früh wie möglich, um nicht die neuen Leute erst mit der Sprachbarriere kämpfen zu lassen. Und wir haben einen sehr guten Zulauf. Wir bekommen jedes Jahr einige hundert Bewerbungen für Doktorandenausbildung, die dann aber auch eine einjährige Vorbereitungsphase bis zum Master durchlaufen. Und aus diesen mehreren hundert Bewerbungen nehmen wir ca. 20 bis 30 pro Jahr auf. Und kommen sehr viele unheimlich talentierte Leute aus Osteuropa, Rumänien, Bulgarien, den früheren Staaten, frühere Sowjetunion, die heutigen Staaten, wie Russland, Weißrussland, Georgien und so weiter, aber auch aus Asien, aus Südamerika. Und das ist ein Trend, von dem ich glaube, dass er sich fortsetzen wird.
Das ist eine Beobachtung, die wir ja auch hier in Österreich machen, dass uns also der Forschungsnachwuchs dennoch fehlt, unter anderem, weil in den Schulen zum Teil die entsprechend technisch-naturwissenschaftlichen Fächer vielleicht nicht in der Form ausgeprägt sind, wie wir uns das wünschen. Gibt es hier Vorschläge, die wir an die Politik weitergeben können?
Ja, ich denke schon. Also wir haben uns an der Universität Wien auch Gedanken darüber gemacht, wie man da irgendwie Fortschritt erzielen kann. Und wir haben da eines festgestellt. Wir haben in Österreich ein doch nach wie vor erhebliches Defizit in den Lehrplänen der Informatik im Bereich beispielsweise Gymnasien, also Allgemeinbildung, höhere Schulen. Da gibt es in Deutschland teilweise gewissermaßen vorgegebene Strukturen, sodass man dort auch gewissermaßen weiß, was können denn Abgänger eines Gymnasiums letztlich in diesem Bereich. Und in Österreich haben wir hier, glaube ich, ein ganz massives Defizit. Ich erlebe es ganz persönlich bei meinem Sohnemann, der sozusagen in einem Gymnasium sich befindet und auch Informatik-Schwerpunkt dort hat, aber ehrlich gesagt ist das eher ernüchternd zu sehen, was in den Gymnasien da derzeit sozusagen als Informatik gelehrt wird. Also ich glaube, es wäre von der Politik her sehr sinnvoll zu investieren in eine gute und auch offene Ausbildungsweise in diesen Bereichen der Informatik.
Können wir vielleicht von den Erfahrungen, die es in Deutschland im Bereich der Ausbildung im Sekundärbereich gibt, lernen, Herr Weikom?
Also Sekundärbereich bedeutet Gymnasien in Deutschland. In Deutschland ist die Informatik schon seit 20 Jahren in die Schulen gekommen und da haben wir sehr, wie Wolfgang Klaas ja schon auch hier über Österreich ausgeführt hat, extrem gemischte Erfahrungen gemacht. Zum Teil ist so das Vorurteil eines spröden Fachs genau dort geprägt worden, weil Lehrer auch nicht ausreichend vorbereitet waren. Ich selbst habe zwei Töchter, die auch Erfahrungen gemacht haben, positive wie negative. Beide sind sehr talentiert, auch in Mathematik, und ich glaube, das könnte der Weg sein, einfach zum einen die mathematischen Grundlagen der Informatik stärker zu betonen an den Schulen, zum anderen auch den Spaßfaktor und den interdisziplinären Faktor in Projektarbeiten. Das heißt, dass man Klimadaten analysiert, sei es, dass man in einem kleinen Team eine sogenannte Mashup-Website baut, wo man zum Beispiel sehen kann, wo die Charaktere der beliebtesten Soap-Opera sich auf der Welt rumtummeln, und kann das überlagern mit den aktuellen Wetterdaten dieser verschiedenen Orte. Also einfach den Spaßfaktor erhöhen, gleich einerseits, und andererseits aber auch die Mathematik als wirkliche Grundlage betonen. Und ich glaube und würde sehr hoffen, deswegen erwähnte ich, dass ich zwei Töchter habe, dass wir damit gerade ein Potenzial erschließen können, was wir heute sehr unzureichend erschließen. Denn Mädchen sind natürlich genauso talentiert wie Jungs. Und wir haben sicher da einen Nachholbedarf, dass wir mehr Mädchen an diese Fächer heranführen. Und andere Länder gehen da auch anders ran und haben auch bessere Erfolge als jetzt gerade Zentraleuropa.
Es gibt ja auch Erfahrungen aus dem Bereich der Lego-Programmierung. Der Lego Mindstorms, der Lego-Roboter, der einerseits mit Hand maschinell gebaut werden kann, aber gleichzeitig mit einer ganz einfachen grafischen Programmiersprache programmiert werden kann, blockstrukturiert, wo es eigene Workshops für Mädchen gibt, sogenannte Roberta-Workshops, die in Deutschland initiiert wurden, sehr großen Erfolg haben und jetzt von Deutschland aus in anderen europäischen Ländern eingeführt werden sollen. Auch meine eigene Erfahrung ist, dass wir in den Schulen zum Teil den technisch-naturwissenschaftlichen Unterricht eher zurückfahren und schlecht präsentieren. Eine konkrete Erfahrung aus Österreich ist, es gibt in Österreich sogenanntes textiles und technisches Werken. Und die Kinder im Gymnasium müssen sich entscheiden, ob sie in das eine oder in das andere gehen. Und die konkrete Erfahrung meines Sohnes in der ersten Klasse ist, dass in technisches Werken gehen alle Buben plus ein Mädchen und in textiles Werken gehen alle anderen Mädchen. Und damit haben wir eine gewisse Rollenverfestigung natürlich perpetuiert. Was können die Universitäten tun, um diesem Trend, der jetzt von der Familie, noch mehr vielleicht auch von der Schule kommt, entgegenzuwirken? Ist es die Rolle der Universitäten, sich um ihr Potenzial zu kümmern und auch in die Schulen zu gehen? Gibt es hier Erfahrungen, Herr Neuhold?
Ja, ich glaube, im Grunde sind ja die Universitäten auch diejenigen, die die Lehrer ausbilden. Ja, also am Ende, gerade die Gymnasiallehrer gehen durch ein Universitätsstudium und ich muss eigentlich sagen, dass dieses Studium eben viel zu wenig darauf eingeht, was wir gerade gesprochen haben. Also den Spaß am Lernen darüber bringen, auch die richtige sozusagen Ausbildung mit Kindern, wie man mit Kindern arbeitet und dann speziell natürlich, wie zum Beispiel jetzt in dem fachspezifischen Gegen, ob das jetzt Mathematik ist oder ob das Informatik eben in den Schulen ist, die Universitäten haben da einen Nachholbedarf, auch Lehrpläne zu entwickeln. Also was ist die richtige Art, eine moderne Fokussierung in den Gymnasien zu machen? Ich stimme völlig überein, das ist eine solide mathematische Grundlage notwendig, aber auf der anderen Seite eben der Spaßfaktor. Aber nicht jeder Lehrer hat da überhaupt eine Ahnung, wie das vor sich geht. Und ich glaube, hier hat die Universität ein großes Manko. Ich war in Darmstadt an einer technischen Universität lange Jahre. Und wir haben dort eine Lehrerausbildung gehabt. Und ich war sogar in der Kommission, die Prüfungen sozusagen organisiert hat. Aber es war im Grunde kein Studium, das diese junge Personen für diesen Unterricht an den Gymnasien qualifiziert hätte.
Das führt uns aber auch wieder zurück zur Ausbildung an den Universitäten und auch zur Ausbildung also im Informatikbereich. Es gibt ja hier verschiedenste Erfahrungen, wie viele Anfänger das Studium ja auch fertig machen. Glaube ich, gerade Österreich ist nicht unbedingt berühmt für die Absolventenzahlen im Vergleich zu den Anfängerzahlen. Gibt es hier Erfahrungen aus der Schweiz, wie man mit diesem Verhältnis besser umgehen kann, Herr Dietrich?
Ich glaube nicht unbedingt. Zunächst mal haben wir dasselbe Phänomen. Von Hunderten, die anfangen, schließen vielleicht 60 oder 70 ab, teilweise auch nach unangemessen langer Zeit. Aber das ist wieder ein anderes Thema, Studienfinanzierung etc. Wir versuchen natürlich alles, den Leuten den Einstieg einfach zu machen. Aber die Silver Bullet dafür haben wir letzten Endes auch nicht. Es ist wichtig, dass die Leute mit den richtigen Vorstellungen ins Studium kommen. Was vorher gesagt worden ist, ist da ausgesprochen wichtig. Die Universitäten können sicherlich etwas tun, bereits in den Gymnasien darauf aufmerksam zu machen, wie das mit dem Studium geht. Aber selbst da müssen die Gymnasien mitspielen. Und da ist die Schweiz leider ein sehr schlechtes Beispiel. Wir versuchen krampfhaft in den Gymnasien mal einen Nachmittag bestreiten zu können, um Studieninformationen zu betreiben und werden bei den meisten Gymnasien überhaupt nicht vorgelassen. Nach dem Motto, dazu haben wir keine Zeit.
Wir haben ähnliche Phänomene auch in Österreich. Es gibt aber hier immer mehr Initiativen, um mit den Schulen gemeinsam eine bessere Berufsvorbereitung zu machen. Ganz aktuelle Initiative ist Jo Einstein, die also für technisch-naturwissenschaftlichen Bereich Informationen an die Unterstufen und Oberstufen der Gymnasien weitergibt. Dazu ein aktueller Termin am 25. Oktober 2007 ist Tag der offenen Tür, Jo Einstein im TechGate und wo alle Unter- und Oberstufen dazu eingeladen sind. Und am gesamten Tag werden verschiedene Studien vorgestellt, die in diesem Bereich angeboten werden. Kommen wir aber noch vielleicht nochmal zurück zur Informatik und zum Forschungsschwerpunkt. Herr Gerke, Sie sind hier PC-Chair einer international renommierten Datenbankkonferenz. neben dem Schwerpunkt der Datenbanken, wo sehen Sie jetzt die Zukunft der Informatikforschung? Was sind die großen neuen Herausforderungen?
Eine der großen Herausforderungen ist sicher, wie die Informatik mit den Sciences interagiert. Zum Beispiel, if you look at sort of the history of computer science at the beginning, it was just a tool that was used by scientists, for example. The database is a good example, where scientists just use databases to just store information and retrieve information. Whereas if you look at how sciences start to use computer science these days, that computational thinking is really permeating computer science, the sciences. And I think that's also a lesson, if you think about education in high school, let's say in Gymnasium, oder im Beginn des Studiums, dass es nicht darum geht, dass man den Leuten zum Beispiel Programmieren beibringt, sondern dass es mehr darum geht, dass man wirklich algorithmisches Denken und die Ideen der Informatik den Leuten beibringt. Zum Beispiel von Problemsolving, dass Informatik über viel mehr ist über Lernen, über Machine Learning. If you look at what's happening in Google right now, within Google there's a lot of what's previously called artificial intelligence, to try to rank web pages in an intelligent way, because there's a whole attack of spammers who try to bring their pages higher than Google, within Google, and Google is combating these spams with very clever algorithms. Computer science is also a lot about language, that you have languages to formally express and really clearly state what you actually would like. And then there are things like the Turing test. Can we distinguish something with which we only interact through text, whether it's a computer or a human?
Schließt nun unseren Kreis. Ich komme nochmal zum Max-Planck-Institut, das ist eines der wichtigsten europäischen Forschungszentren. In welchem Bereich arbeitet das Max-Planck-Institut im Bereich der Informatik? Herr Weidkomm.
Also am besten schließe ich an das, was Johannes Gerke sagte. Das deckt sich dann gleichzeitig mit den Schwerpunkten bei uns. Also ich sehe auch im Bereich Datenexplosion in den Naturwissenschaften eine große Herausforderung, aber auch in Geisteswissenschaften. Also wir haben ja in Deutschland, hatten wir letztes Jahr das Jahr der Informatik, dieses Jahr ist das Jahr der Geisteswissenschaften. Und auch dort spielen Daten eine immer größere Rolle und sind eben auch in viel größerem Maße digital verfügbar, sodass man so viel mehr sozusagen Wissensvernetzungen betreiben kann in den Literaturwissenschaften, in den Theaterwissenschaften, in Psychologie, Soziologie sind viel mehr Daten verfügbar. Ein zweiter großer Bereich sind sichere Systeme. Einerseits werden Software-Systeme insgesamt immer komplexer und führen aber kritische Funktionen aus und dann speziell sogenannte eingebettete Systeme in Flugzeugen, in Zügen, in Autos, auch zu Hause womöglich. Und hier ist Software-Verifikation eine wichtige Komponente, also ist man auch wirklich sicher, dass da keine Fehler, keine Schlupflöcher mit drin bleiben. Dritter Bereich, den Johannes Gerke auch angesprochen hat, also über Turing-Tests sprach, das sind kognitive Fähigkeiten. Es gibt fantastische Fortschritte im Bereich sogenanntes Computer Vision, also sozusagen Dinge sehen, aber auch erkennen, verarbeiten, analysieren, Schlüsse daraus ziehen und genauso in der Sprachverarbeitung. Und hier kann auch Informatik wunderschön im Dienste des Menschen stehen, denn für viele Behinderte können solche Komponenten, wenn sie dann mal reif genug sind und geeignet verpackt werden, können eine fantastische Erleichterung ihres Lebens sein. Also mit den richtigen Komponenten können stark sehbehinderte Leute wie normale Menschen interagieren in ihrer Umgebung. Oder auch ein Beispiel, von dem ich vor kurzem gehört habe. Es gibt offensichtlich bestimmte Lähmungen, da können Leute nur noch gerade so die Augen bewegen, aber nicht viel mehr. Wenn man jetzt aber hier adäquat Erkennung betreiben kann, wo genau die Augen hinschauen, dann können Leute damit zum Beispiel eine Computermaus steuern oder einen Computer insgesamt steuern.
Also viele spannende Forschungsergebnisse, aber auch noch viele spannende Herausforderungen, für die wir die Jugend heranziehen wollen und begeistern wollen, um gemeinsam mit uns diese Herausforderungen zu meistern. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen.